ARD.
Kennt ihr noch X-Faktor? Diese Serie, in der Jonathan Frakes Fälle präsentiert hat, die meistens eine übernatürliche Komponente hatten? Am Schluss jeder Folge stellte sich dann heraus, welche der Geschichten wahr sind und welche frei erfunden. Naja, das hier ist nicht X-Faktor und ich bin nicht Jonathan Frakes. Aber ich erzähle euch in dieser Ausgabe von True Care eine Story, die mindestens so unglaublich ist wie die Geschichten aus der Sendung. Ich kann euch versprechen, an dieser Geschichte ist nichts übernatürlich. Es geht nicht um Geister, es gibt keine Stimmen aus dem Jenseits. Und das Beste, sie ist wirklich wahr.
True Care. Intensive Fälle mit Ricardo Lange. Bevor es losgeht, möchten wir euch auf Folgendes hinweisen. Es gibt in dieser Folge Schilderungen von Blutabnahmen und Chemotherapie. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört diesen Podcast lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr euch über das Gehörte unterhalten könnt. Und jetzt geht's los.
September 2017 im Südwesten Deutschlands. Nina genießt den Spätsommer zu Hause. Sie und ihr Freund haben 3 Wochen Sommerurlaub. Es sind diese Tage, an denen die Temperaturen tagsüber noch bis 25 Grad hochklettern. Aber abends kündet sich schon der Herbst an. Eigentlich wollte Nina Entspannung und die letzten warmen Tage genießen.
Wir waren zu Hause, eigentlich erholt, immer irgendwas unternommen. Habe ich schon gemerkt, mir fehlt irgendwie die Power. Bei den Hobbys geht mir die Puste aus. Beim Reiten, ich war da auch aktiv im Reiten, hatte ich Knochenschmerzen auf einmal, habe mir aber nichts dabei gedacht. Dann habe ich halt gedacht, ja, machst einen Mittagsschlaf. Aber danach war ich immer noch müde.
Das ist Nina. 2017. Da ist Nina 33 Jahre alt. Wir haben uns in Stuttgart verabredet, um über ihre Geschichte zu sprechen, die während dieses Urlaubs vor 7 Jahren beginnt. Als wir uns treffen, steht mir eine große, blonde Frau gegenüber. Sie ist fröhlich, total energiegeladen und zwar so, dass es mich echt ansteckt. Nina arbeitet als Krankenschwester, auch 2017 schon. Zu dieser Zeit ist sie sportlich, lebt gesund, hat keine größeren Beschwerden. Aber plötzlich...
Hab dann auch irgendwann mit Bauchschmerzen begonnen. Bin dann ganz normal zum Hausarzt, hab nichts Schlimmes irgendwie dabei gedacht. Und dann hatten wir einen Termin zur Blutabnahme und parallel auch zum Ultraschall vom Bauch, von den Bauchorgane.
Als der Befund von der Hausärztin zurückkommt, ahnt Nina nichts Gutes. Sie hat aufgrund ihrer medizinischen Ausbildung Vorwissen in dem Bereich und erkennt, irgendetwas ist mit ihrem Blut überhaupt nicht in Ordnung.
Und habe dann parallel in der onkologischen Ambulanz angerufen bei einer Oberärztin und habe halt noch so treu doof gefragt, kannst du mal kurz über mein Blutwerte schauen? Ja klar, komm rüber. Bin dann rübergegangen. Dann hat sie gesagt, alles klar, wir gucken nochmal nach anderen Blutwerten, die melden wir nach. Und dann circa 2 Stunden später stand sie mit einem ernsten Gesichtsausdruck vor mir und hat gesagt, ich soll mitkommen. Und dann sind wir eigentlich nur in unsere Teeküche, vielleicht 2x2 Meter großer Raum. Und dann hat sie gesagt, ja, Nina, wir gehen jetzt davon aus, du hast eine akute Leukämie.
Leukämie, Blutkrebs. Das ist eine Erkrankung, die laut der Deutschen Krebsgesellschaft im Vergleich zu anderen Krebsarten relativ selten ist. In Deutschland macht sie etwa 2,4% aller Tumorerkrankungen aus. Pro Jahr erkranken hierzulande mehr als 11.000 Menschen an Blutkrebs. Die deutsche Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, gibt an, dass alle 12 Minuten ein Mensch in Deutschland die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs erhält. Nina ist eine von diesen Menschen. Nach dem Gespräch mit der Oberärztin wird sie direkt am nächsten Tag im Krankenhaus stationär aufgenommen.
Und dann ging der Apparat los. Arzttermine, Klinikaufenthalte, Fremdbestimmung von deinem Leben, das alte Leben gab es gar nicht mehr. Kurzzeitig dachte ich nur, okay, falscher Film, aber nee, leider nicht.
Danach beginnt für Nina eine schwierige Zeit. Sie erzählt mir, dass sie das Gefühl hat, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Nina ist Krankenschwester, sie hat also medizinisches Vorwissen. Vielleicht erinnert ihr euch an dieser Stelle noch an Linda. Über sie und ihre Brustkrebserkrankung haben wir in der ersten Folge gesprochen. Auch sie hatte eine medizinische Ausbildung, wie Nina hier.
Ja, das war das Problem, dass man die Fachkenntnisse hat, dass man nicht ganz so blauäugig wie jeder andere Patient rangehen kann. Dir wird dann auch nochmal klar, dass du doch dann irgendwie im Leben doch nicht unendlich bist, sondern du bist endlich.
Nina weiß, welche Behandlung auf sie zukommt. Sie benötigt eine Chemotherapie.
Es ist so, meistens wird eine Chemotherapie angesetzt, die dann quasi dafür sorgen sollte, möglichst viele von diesen funktionsuntüchtigen Krebszellen zu zerstören.
Das ist Nadja Jakovjevic. Sie ist im medizinischen Team der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS und weiß, wie die Behandlung von Blutkrebs in der Praxis funktioniert.
Bei manchen Formen kommt auch noch eine Strahlentherapie zum Einsatz. Manchmal kommt eine Kombination aus beidem zum Einsatz.
Nina beginnt ihre Chemotherapie. Und nach einiger Zeit sieht es so aus, als würde die Chemo Wirkung zeigen. Doch nach einer weiteren Chemobehandlung bilden sich die Blutplättchen nicht so schnell zurück, wie erhofft.
Da habe ich dann echt gedacht, scheiße, was ist, wenn jetzt doch die Krebszelle immer noch da sind und die Chemo nichts gebracht hat?
Doch dann Entwarnung. Ninas Leukozytenzahl verbessert sich. Leukozyten, das sind die sogenannten weißen Blutkörperchen. Sie sind Teil des körpereigenen Immunsystems, die Gesundheitspolizei unseres Körpers. Leukozyten bekämpfen Krankheitserreger wie zum Beispiel Bakterien, Viren oder Tumorzellen. Leukämie bedeutet übrigens weißes Blut und bezeichnet eine Vielzahl von Blutkrebsarten, die von den weißen Blutkörperchen ausgehen. Gesunde Erwachsene haben zwischen 4.000 und 10.000 Leukozyten pro Mikroliter Blut. Bei Infektionen kann dieser Wert deutlich ansteigen. Bei einem Mangel an Leukozyten kann sich der Körper nicht richtig gegen Krankheitserreger verteidigen. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, Krankheitsverläufe sind nicht linear. Das heißt, dass es mal bergauf gehen kann und wieder bergab. So ist es auch bei Nina. Denn schon nach wenigen Monaten verschlechtert sich Ninas Zustand wieder. Ihre Ärzte hoffen, dass es für Nina bei der Chemotherapie bleibt und sie natürlich auch. Doch 2019 wird klar, Nina braucht eine Stammzelltransplantation. Das ist ein körperlich und emotional sehr belastendes Verfahren. Daher wird sie in der Regel nur eingesetzt, wenn andere Behandlungen nicht erfolgreich waren oder die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall sehr hoch ist.
Oft ist es eben leider so, dass eine Stammzelltransplantation die einzige Möglichkeit ist, wie man einen an Blutkrebs erkrankten Menschen heilen kann. Und wenn die eigenen Blutzellen nicht mehr funktionieren, ist manchmal einfach die einzige Möglichkeit, neue Zellen einzupflanzen und darauf zu hoffen, dass die dann eine Funktion aufnehmen, die der eigene Körper nicht mehr stemmen kann.
Das ist noch einmal Nadja Jakovjevic von der DKMS. Sie weiß, wie so eine Stammzellspende abläuft.
Also im ersten Schritt werden die Gewebemerkmale bestimmt daraus. Also das ist ja auch die Grundlage dafür, um zu schauen, ob jemand passt als Stammzellspender oder Stammzellspenderin. Und dann wird man in die Datenbank aufgenommen. Und wenn es dann von irgendwo auf der Welt eine Anfrage gibt, irgendwo in einem Krankenhaus ist ein erkrankter Mensch, der eine Stammzellspende braucht, dann wird quasi eine Anfrage geschickt und dann werden die Gewebemerkmale abgecheckt. Und wenn dann im besten Falle jemand passt, wird dieser Mensch bei uns angefragt und dann geht bei uns quasi der Prozess los, wo wir dann schauen, ist dieser registrierte Spender, die registrierte Spenderin fit genug, gesund genug, wird nochmal voruntersucht. Nachdem es dann eine Aufklärung und Einverständnis gibt, kann dann quasi die Stammzellspende geplant werden.
Nur, falls ihr das gerade überhört habt, die Stammzelldatenbank ist eine weltweite Datenbank. Das bedeutet, dass für eine Patientin in Berlin theoretisch auch ein passender Spender in New York City oder Neu-Delhi gefunden werden könnte. Ich finde das total sinnvoll, dass hier in einem weltweiten Netz gesucht wird. Und jetzt kommt der richtig abgefahrene Teil der Geschichte. Für Nina gibt es einen passenden Spender und der wohnt nicht am anderen Ende der Welt, sondern bloß 30 Kilometer weit entfernt.
Mund rein in die zwei Stäbchen, wieder zurückgeschickt und habe mir damals gedacht, jo, wird eh nie was, die melden sich nicht.
Das ist Roman. Hier erzählt er mir gerade, wie er sich als Stammzellspender registriert hat. Das Registrierungsset dafür kann man sich per Post nach Hause schicken lassen. In dem Set sind Wattestäbchen enthalten. Mit denen macht man einen Abstrich. Also Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Tja, so einfach geht das. Roman ist einer von 12 Millionen potenziellen Spendern, die in der DKMS registriert sind. Bis heute hat die Organisation mehr als 115.000 Stammzellspenden vermittelt. In Deutschland werden jährlich etwa 3.500 Stammzelltransplantationen durchgeführt. Für 9 von 10 Erkrankten findet sich hierzulande ein passender Spender. Das sind sehr erfreuliche Zahlen. Es gibt aber auch eine weniger erfreuliche. Rund ein Drittel der Registrierungssets, die bestellt werden, wird nicht zurückgeschickt.
Ich kann da ja auch nur spekulieren, aber ich denke, dass oft irgendwo, wenn man gerade eine inspirierende Geschichte hört oder irgendwo im Radio einen Beitrag hört oder jemand einem das erzählt, dass man denkt, ach, das ist doch eine gute Idee, das wollte ich schon immer mal machen und sich da dann dafür einträgt, registriert quasi, dann kriegt man es nach Hause und vergisst es entweder oder hat dann in dem Moment, wenn diese emotionale Reaktion nachlässt, sieht dann vielleicht nicht mehr so diese Dringlichkeit dafür, das dann doch noch zu machen.
Ich glaube, dass da Ängste dahinter sind. Ich glaube, dass der ein oder andere sagt, oh, was passiert, wenn ich wirklich drankomme? Was passiert mit meinem Körper? Habe ich da Nebenwirkungen? Werde ich krank? Werde ich nicht mehr gesund? Dass vielleicht da so Punkte dahinter sind, wo man sagen kann, okay, ich schicke es nicht zurück. Und natürlich auch, weil man einfach Berührungsängste in der Hinsicht hatte, dass Personen um dich herum krank waren. Vielleicht Hilfe gebraucht haben, um sich da auch mal ein bisschen zu beschäftigen. Das sind so, das denke ich mal, dass es an dem liegt.
Dass man Berührungsängste mit dem Thema hat oder sich unsicher fühlt, das kann man total nachvollziehen. Gleichzeitig ist allerdings jeder Registrierte mehr ein potenzieller Lebensretter. Wer Fragen zum Ablauf hat oder zu den Nebenwirkungen, der findet die Antworten dazu übrigens auf der Webseite der DKMS. Wir haben euch den Link dorthin in unsere Shownotes gepackt. Aber zurück zu Roman. Der wird gleich zweimal von der DKMS kontaktiert und erfährt, er ist ein passendes Match für eine erkrankte Person. Doch beide Male kommt es doch nicht zu einer Spende. Warum? Darauf kommen wir später noch einmal zurück. Aber eines Tages...
Ja, und dann 2020, ein Tag vor Weihnachten, weiß ich noch heute ganz genau, im Auto gesessen, plötzlich ein Anruf, unbekannte Nummer halt, rangegangen. Ja, Herr Schmidt hier, DKMS, es ist soweit, Sie müssen spenden. Ich so, bin ich im falschen Film? Also wortwörtlich verarschen Sie mich hier gerade, jetzt ist das dritte Mal und jetzt plötzlich klappt's wirklich. Ja, aber dann habe ich auch nicht lange gezögert. Er hat zu mir gesagt, Herr Schmidt, das ist eine Situation, die kann ich Ihnen nicht erklären. Aber wären Sie noch bereit? Habe ich gesagt, ja, natürlich. Also brauchen wir nicht lange diskutieren, ja.
Was Roman nicht weiß, die beiden Anfragen, die danach abgesagt wurden, da ging es auch schon um Nina.
2017, 2018 wurde mir schon gesagt, du hättest einen Spender, wenn du einen brauchst. Und dann war ja das alles geritzt mit der Chemo. Und dann hatte ich schon ein bisschen im Kopf, dann 2020, vielleicht gibt es den Spender auch noch, vielleicht habe ich Glück oder vielleicht ist schon nicht aus Altersgründen ausgeschieden oder schwanger oder für irgendjemand anders gesperrt, für einen anderen Patient. Klar, du machst dir die Gedanken.
Zur Erklärung. Parallel zur Chemotherapie sucht die DKMS bereits nach einem Spender für Nina. Just in case sozusagen. Das war die erste Anfrage, aus der dann also nichts wurde, weil es so aussah, als würde die Chemotherapie ausreichen. Und dann wurde nochmal angefragt, als Ninas Blutwerte sich verschlechterten. Auch da wurde wieder zurückgezogen, weil ihr Zustand sich ja kurzzeitig zumindest verbesserte. Das war also der Grund für die beiden ersten Anrufe. 2020, als es dann wirklich ernst für Nina wird, hat sie Glück. Ihr Match Roman ist immer noch als Spender verfügbar. Oder, um es mit Ninas Worten zu sagen,
alle gute Dinge sind drei. Ja.
Im Januar ist es dann also soweit. Roman wird ins Krankenhaus gerufen. Dort findet die Stammzellentnahme statt.
Ich saß dort am Stuhl, wurde angeschlossen am linken Arm, am rechten Arm. Am rechten Arm ist Blut rausgelaufen in einen Apparat rein, wo das Blut gefiltert wird, damit die Zellen rausgefiltert werden. Und am linken Arm kam dann über ein Apparat das Blut rein, also wie eine Blutwäsche sozusagen.
Das sieht so ähnlich aus wie bei einer Plasmaspende. Da werden die Blutzellen eben entnommen. Die man möchte, werden abgefiltert. Den Rest bekommt man zurück.
Diese Art der Stammzellentnahme ist eines von zwei möglichen Verfahren. Die zweite Möglichkeit ist die Knochenmarksentnahme.
Also das ist im Prinzip eine Operation, auch in Vollnarkose. Da wird man dann auf den Bauch gedreht und entnimmt man aus dem Beckenkamm, also quasi wenn man die Hände in die Hüften stemmt, da wo hinten dann die Daumen aufliegen an diesen zwei Stellen, da wird dann quasi eine Nadel eingeführt in den Beckenkamm und dadurch entnimmt man dann Blut aus dem Knochenmark und diese Zellen werden dann aufbereitet und für eine Transplantation vorbereitet.
Diese Art der Entnahme kommt allerdings nur bei ungefähr jeder 10. Spende vor. Uns ist sehr wichtig, das hier ausführlich zu erklären. Viele Menschen fürchten sich davor, Stammzellspender zu werden, weil sie Angst vor diesem Eingriff haben. Dabei ist der meistens gar nicht notwendig. In 90% der Fälle reicht die Stammzellentnahme aus dem Blut, so wie bei Roman. Im Januar wird auch Nina für die Transplantation vorbereitet. Zu dieser Zeit herrschen strenge Sicherheits- und Kontaktbestimmungen, vor allem in den Krankenhäusern. Für Nina heißt das, ihr Lebensgefährte Marcel darf sie nicht ins Krankenhaus begleiten.
Ich war ja dann auch bei deinen Vorgesprächen komplett immer alleine. Ich durfte ja niemanden mit reinnehmen. Du hättest halt gern jemand noch zwei andere Ohren dabei gehabt. Aber ich habe das dann alles alleine durchstehen müssen und habe dann gedacht, komm, das machst du jetzt auch. Und war dann froh, wo es geheißen hat, ah ja, wir können es ja zeitnah planen. Und dann war das zack, zack, war gleich der Termin auf der 11.2., der Transplantationstag, ja, gleich ausgemacht, recht schnell.
8 Tage vor der Transplantation geht es auch für Nina ins Krankenhaus. Dort bekommt sie noch einmal eine Chemotherapie und andere Medikamente. Das Ziel, das Immunsystem soll quasi komplett heruntergefahren werden.
Das Ziel einer Stammzelltransplantation ist es, das blutbildende System einmal zu ersetzen. Das, was bei dem erkrankten Menschen eben nicht mehr richtig funktioniert, das da einmal komplett auszuradieren. Da kommt es dann eben in der Vorbereitung auf so eine Stammzelltransplantation dazu, dass durch eine hochdosierte Chemo versucht wird, so viele Krebszellen wie möglich eben platt zu machen, um dann Platz zu schaffen durch die neu importierten Zellen, die neuen Stammzellen von einem Spender oder einer Spenderin, da eben Raum zu schaffen, dass die sich dort ansiedeln können und dann quasi ja, ein neues System für die Blutproduktion dort etablieren.
Und dann kam der Tag von der Transplantation und dann kriegt man natürlich verschiedene Medikamente, dass man nicht irgendwie allergisch reagiert. Und die Transplantation, wie man so der Beutel anhängt, klar ist immer ein Arzt und eine Schwester dabei, man hängt am Monitor und es dauert circa 25 Minuten. Dann geht eigentlich der spannende Teil los. Werden da die neue Stammzelle angenommen von deinem Körper? Und dann heißt es warten, warten, warten.
Danach beginnt eigentlich erst die entscheidende Phase. Die Phase, in der klar wird, ist alles gut gegangen?
Wie bei anderen Formen der Transplantation auch, also wenn man jetzt ein neues Organ bekommt, zum Beispiel eine neue Niere, kann es ja auch immer mal passieren, dass der Körper gegen dieses fremde Gewebe kämpft. Ne? Also dass quasi doch noch Reste vom eigenen Immunsystem übrig sind, die sich dann gegen dieses neue Gewebe im Körper stellen und dagegen kämpfen. Da ist es dann eben so, dass das Immunsystem, das neu importiert wurde in den Körper, sich dann gegen anderes körperliches Gewebe plötzlich stellt. Ja, also zum einen ist das die Abstoßungsreaktion, wo der Körper das Transplantat ablehnt, wo der Körper die Stammzellen ablehnt. Beim anderen ist es so, dass die Stammzellen und das neue Immunsystem dann plötzlich den Körper angreifen.
Dieses Phänomen bezeichnet man auf Graft versus Host Disease, auf Deutsch Empfänger gegen Wirtkrankheit. Laut DKMS erkranken daran ca. 50% aller Patienten. Für Nina heißt es also bangen und hoffen, dass ihr Körper die Stammzellen akzeptiert. Sie wird im Krankenhaus beobachtet und verbringt die folgenden Wochen in einsamer Isolation.
Ich war komplett abgeschirmt, es hat niemand zu mir kommen dürfen. Ich habe meine gebrauchte Kleider der Schwester geben müssen, die hat es an die Pforte getragen. Dort kam dann mein Freund, hat meine frische Kleider gebracht. Ich hatte keinen Besuch, ich hatte niemanden zum Reden, außer die Schwestern, aber die sind ja auch immer viel beschäftigt, aber das war trotzdem super gute Versorgung dort und auch die Ärzte. Ja, also das war, das Drumherum ist sehr anstrengend. Ja, die Isolation und die sehr starke Nebenwirkungen.
Ihr Immunsystem ist durch die Therapie und die Transplantation extrem anfällig für alle möglichen Krankheitserreger.
Aber du bist dann ein richtiges rohes Ei. Also jeder Infekt bringt dich um, jede Nebenwirkung bringt dich um. Das haben sie auch gesagt gehabt. Also die Transplantation an sich ist gar nicht das Problem, sondern einfach das Drumherum.
Im Krankenhaus versucht Nina wieder auf die Beine zu kommen. Sie macht Physiotherapie, fordert sich körperlich und mental. Nina lebt, und zwar dank ihres Spenders Roman. Sie hat durch die Transplantation Romans Immunsystem angenommen und seine Blutgruppe. Die beiden sind quasi genetische Zwillinge. Zwillinge, die sich bisher zumindest noch nicht kennen. Der Grund? Ein direkter Kontakt zwischen Spender und Patient ist frühestens 2 Jahre nach der ersten Transplantation erlaubt. Aber schon davor ist ein anonymer Briefwechsel über die DKMS möglich. Nina schreibt Roman,
dass er eigentlich für mich da war in der schwersten Zeit in meinem Leben, dass er ja einfach für mich da war, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen, hat er das alles auf sich genommen und habe ihm dann auch klar geschrieben, dass er mir jetzt sozusagen Zeit schenkt, egal für was, für Familie, Freunde, einfach die Zeit, egal wie lang die Zeit ist, aber er schenkt es immer. Genau, das hat mich, dass ich einfach nochmal Danke sage an den Mensch, wo das einfach auf sich genommen hat, ja.
Irgendwann mal, ich glaube mal ein halbes Jahr später, kam der erste Brief nach Hause. Also ich mache den Briefkasten auf und war von der DKMS ein Brief drin mit dem Brief von ihr. Sie hat mir geschrieben, also oldschool, handschriftlich, einen coolen Brief geschrieben. Hat sich vorgestellt, hat gesagt, hi, ich bin dein Zwilling. Genau, Namen durfte man nicht sagen und wo wir herkommen. Und war übelst dankbar in dem Brief. Also da kamen auch die ersten Tränen runter, wo ich den Brief gelesen habe, weil das war dann schon krass, weil dann das erste Mal bemerkbar war, okay, sie lebt noch und dank mir. Und ja, durch einen kleinen Eingriff habe ich ihr die Chance gegeben, nochmal teilzuhaben im Leben. Also das war dann schon crazy.
Nach Ablauf der 2 Jahre und nach ihrer Einwilligung bekommen die beiden die Kontaktinfos des jeweils anderen, die Namen und auch die Postleitzahl.
Das war schon crazy, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe ja schon die 7 vorne gesehen, habe ich gesagt, oh crazy, das ist bei uns in der Nähe. Und ja, war krass. Ich habe gleich meiner Frau gesagt, hey, die wohnt einfach in das ist nur 30 Kilometer von uns entfernt. Wie krass ist denn sowas eigentlich?
Auch Nina bekommt Romans Kontaktdaten. Und es dauert nicht lange, da meldet sie sich bei ihm via Messenger-App. Roman hat die Nachricht noch auf seinem Smartphone.
Lieber Roman, mit ordentlichem Herzklopfen schicke ich dir die erste WhatsApp. 2 Jahre habe ich auf den Moment gewartet und dann kam er schneller als gedacht. Ich bin überglücklich, dass es tatsächlich geklappt hat. Natürlich bin ich ganz gespannt, um noch mehr von dir zu erfahren. So groß ist die Welt und dann wohnst du einfach nur um die Ecke.
Die beiden beginnen sich hin und her zu schreiben. Und irgendwann gibt's dann das erste richtige Kennenlernen. Nina lädt Roman und seine Frau zu sich nach Hause ein, für Kaffee und Kuchen.
Natürlich fiebert man ja dann dem Tag entgegen und hin und her. Und dann kam der Tag und war mega geiles Wetter und hin und her. Und dann haben wir die Zeit ausgemacht, ich glaube 15.30 Uhr, so irgendwie tags halt zum Erdbeerkuchen essen. Und dann kamen immer Autos. Ah nee, das ist ja doch nicht. Ah nee, doch nicht. Und dann sind sie die Hofeifahrt hochgefahren. Und dann stieg halt Roman aus mit seiner Frau. Und ja. Und dann haben wir uns gleich in den Arm genommen und das war unser erstes Treffen bei mir in der Einfahrt.
Genau. Einfach sie live zu sehen, live in den Arm zu nehmen. Es war echt eine lange, lange Umarmung. Aber ich sag's auch immer wieder, so richtig dann kapiert habe ich es dann auch erst, was ich da getan habe, wo ich dann ihren Lebensgefährten, den Marcel, das erste Mal Hallo gesagt habe und du dann da leicht die Tränen gesehen hast. Da habe ich dann begriffen, ey krass, also du hast nicht ihr nur das Leben momentan verlängert. Du hast einfach auch das Drumherum, deine Freunde, Familie, einfach die Chance gegeben, dass Nina noch echt lange Zeit noch Teil ist von der Familie und von der Freundschaft. Und es war echt unbeschreiblich, auf jeden Fall.
Seither sind die beiden befreundet, sind in Kontakt und treffen sich regelmäßig. Und auch zu unserem Interview sind die beiden zusammengekommen. Wahrscheinlich ist euch das auch in der Aufnahme direkt aufgefallen.
Es ist eigentlich unbeschreiblich, das Gefühl. Also endlich ihn, ich habe dann echt immer wieder drauf hingefiebert, jetzt noch ein Jahr müssen wir warten, bis wir Kontakt und hin und her und dass wir uns dann wirklich treffen. Und ja, unbeschreiblich. Dankbar ohne Ende. Dankbar, also es gibt keine Worte dafür. Also unbeschreiblich.
Die Verbundenheit zwischen den beiden, die ist auch in unserem Gespräch total deutlich zu spüren. Ich finde das wahnsinnig schön, wie im Märchen, naja, oder eben wie bei X-Faktor. Erfolgsgeschichten wie diese, die gibt's, ein Glück, öfter. dank der Menschen, die sich als Spender registrieren lassen.
Eine Stammzelltransplantation kann nur dann erfolgen, wenn man jemanden findet, der bestmöglich passt. Und dadurch, dass es so viele unterschiedliche Kombinationen an genetischen Merkmalen gibt, ist es auch total wichtig, dass wir einen diversen Spenderpool haben und dass Menschen aus unterschiedlichsten Regionen der Welt sich quasi registrieren. Und da haben wir in Deutschland ja auch die Möglichkeit, glücklicherweise, weil Menschen von überall aus der Welt hier sind. Und dadurch erhöhen wir eben die Möglichkeit, Menschen eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen und potenziell eben mit einer Stammzellspende das Leben zu retten. Gleichzeitig ist ja auch unsere Aufgabe, und das möchte ich immer dazu sagen, dass wir den Schutz unserer Spendenden bestmöglich gewährleisten wollen und da auch in der Verantwortung stehen und uns dieser auch bewusst sind, immer dafür zu sorgen, dass wir nur Spendende freigeben, die das auch handeln können und sich jetzt niemand Vorwürfe machen soll oder sich schlecht fühlen soll, wenn er keine Stammzellen spenden kann, weil er selber gesundheitlich dazu nicht in der Lage ist.
Das ist nochmal eine richtig wichtige Ergänzung von Nadja Jakovjewitsch. Wenn ihr jetzt inspiriert seid, euch als Spender zu registrieren, dann findet ihr alle Infos dazu online und in unseren Shownotes. Ich gehe jedenfalls sehr inspiriert aus diesem Gespräch mit Nina und Roman. Ihre unglaubliche Geschichte, dass eine weltweite Datenbank ausgerechnet die beiden ausspuckt, an diese Story werde ich noch lange denken. Wenn ihr diese Folge über Spotify hört, dann könnt ihr uns eure Gedanken zu dieser Folge direkt in unserer Umfrage mitteilen. Ich freue mich wie immer sehr auf euer Feedback. Danke fürs Hören und dabei sein. Euer Jonathan, ich meine natürlich Ricardo Lange. Das war True Care, ein Podcast über medizinische Themen und Menschen, deren Gesundheitsgeschichten oft unsichtbar bleiben, erzählt von Betroffenen und mir, Ricardo Lange. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie gerne weiter und bewertet den Podcast auf der Podcast-Plattform, auf der ihr sie gerade hört. Neue Folgen gibt es in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
True Care ist ein Podcast von SWR 3. Host Ricardo Lange. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Redaktion und Skript Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Komposition Nasu Hitschri. Sprecher Ricardo Lange und Sandra Herbsthofer. Schnitt David Janus. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Marc Bürkle und Stefan Heuer.
Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für euch. Kennt ihr die Serie Dr. House mit diesem grummligen Arzt, der die abgedrehtesten Krankheiten diagnostiziert? Ein bisschen erinnert mich der Podcast Abenteuerdiagnose daran. In jeder Folge geht es um Menschen mit völlig rätselhaften Symptomen. Menschen, deren Leben komplett aus den Fugen geraten ist, die einfach nicht mehr weiter wissen. Und es geht um Ärzte und deren Suche nach der rettenden Diagnose. Es ist fast wie ein Krimi, eine Jagd nach Indizien, Spuren und Beweisen. Stecken die Hinweise in den Blutwerten, Röntgenbildern oder Nervenwasserproben? Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner staunen. Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes.